Unsere Themen heute. Zu Beginn wollen wir einen Blick werfen auf den Zustand zweier Parteien, die in Thüringen immer eine gewisse Rolle gespielt haben. Zum einen ist das die SPD, die seit langer Zeit zwar kontinuierlich an Zustimmung verliert, aber immer ein Teil der Regierung ist. Und die FDP, die zumindest in der Vergangenheit ja auch für, wenn auch nur kurz, für Furore gesorgt hat im Freistaat. Dann blicken wir auf den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald und schauen noch mal kurz auf die Regierungsmedienkonferenz zurück, die heute am Dienstag, an dem wir aufzeichnen, sich um die Besteuerung von Influencern gekümmert hat. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Hallo Elena.
Hallo Emma. Emma, du hast es gerade schon gesagt, die SPD ist in der Krise. Was ist denn da los?
Ja, nehmen wir mal als Grundlage eine Fleißarbeit unserer geschätzten MDR-Kollegin Carmen Fiedler, die also mit relativ vielen Sozialdemokraten in Thüringen gesprochen hat. Und die Überschrift lautete, zwar mit einem Fragezeichen versehen, der Beitrag, Tod regiert, die Krise der SPD und die Stimmung in Thüringen. Und da hat sie unter anderem mit Matthias Heil gesprochen, also einem der verdientesten Sozialdemokraten, würde ich mal sagen, im Freistaat, der bislang, ich glaube bei der vergangenen Wahl nicht mehr, aber er war der einzige Sozialdemokrat, der immer ein Direktmandat gewann. Er kommt aus Gotha und der hat sich also sehr selbstkritisch mit seiner Partei, die ihm sehr am Herzen liegt, auseinandergesetzt. Und hat wirklich, also ganz ehrlich gesagt, also nicht nur dieses mit dem Tod regiert, sondern auch seine Aussage, wir erreichen generell große Teile unserer Gesellschaft nicht mehr. Ja, woran könnte das liegen?
Hai ist seit 17 Jahren, hast du es gesagt, im Landtag, hat also dementsprechend viel Erfahrung, hat viele Höhen und wahrscheinlich noch mehr Tiefen der SPD mitbekommen und muss jetzt schon seit einiger Zeit mit ansehen, dass die SPD immer mehr im Sinkflug quasi ist. Und du hast die Frage gerade ganz schön gestellt, woran liegt das? Ich würde es mal zurückspielen und sagen, also wie könnte es anders sein? Die SPD macht seit Jahren quasi nichts anders und wundert sich immer noch, ob der Wahlergebnisse, und ich frage mich, ne, warum denken Sie quasi, dass Sie auf einmal gehypt werden können?
Ja, da ist was dran, aber Hai begründet das ja unter anderem damit, deswegen dieses Wort von Tod regiert, dass eben trotz der mangelnden Zustimmung in der Bevölkerung, ja auch in Thüringen, die SPD immer wichtig dafür war, um eine Regierungsmehrheit auf die Beine zu stellen. Also anfangs war es mit der CDU gemeinsam in einer Koalition, in einer schwarz-roten, dann rot-rot-grün, noch als zweitstärkste Kraft hinter den Linken und noch vor den Grünen. Und jetzt eben im Brombeerbündnis als kleinster Partner mit CDU, BSW und eben der SPD. Ja. Und da ja muss man, wenn man regiert, natürlich zwangsläufig Kompromisse eingehen. Und ich würde mal sagen, das nehmen die Menschen der Partei übel, weil sie sich nicht mehr von ihr vertreten fühlen. Also die Klientel, die sie früher vertreten haben, nämlich die Arbeiter oder auch Angestellten. Also die vielleicht nicht über das höchste Einkommen verfügen.
Naja, aber es ist doch so, wenn man das nur daran festmacht, waren wir jetzt in der Regierung, könnte man auch die CDU nehmen und in andere Bundesländer schauen und sagen, okay, die CDU war in vielen Bundesländern auch in der Regierung, war jetzt die letzten 16 Jahre quasi mit in der Bundesregierung, aber die wird dafür nicht so abgestraft. Also verstehe ich nicht so ganz, warum die SPD, wenn man jetzt nur diesen Punkt, diesen Aspekt der Regierung mitnimmt, dann dort so abfällt und zum Beispiel die CDU nicht.
Ja, ich würde sagen, das liegt unter anderem daran oder zum großen Teil wahrscheinlich daran, dass nämlich die SPD in der Regel der kleinere Partner war und mehr Kompromisse eingehen musste als der größere Partner CDU. Und dadurch wird die eigene Politik immer mehr verwässert und die Menschen sagen, ja gut, dann kann ich auch was anderes wählen. Also eben nicht mehr SPD, vielleicht Linke oder BSW in Teilen oder sogar AfD.
Also ich habe gedacht, als ich mir das durchgelesen habe, dass auf jeden Fall was dran ist, aber dass die SPD auch in einer Art Zwickmühle ist. Also was soll sie denn machen? Ihr würde es ja auch krumm genommen werden und Wählerinnen und Wähler würden ihr das auch übel nehmen quasi, wenn sie jetzt hier in Thüringen quasi sagen würde, naja, wir gehen nicht in die Regierung. Dann wäre der Aufschrei groß und man würde sagen, naja, aber anders geht's ja gar nicht mehr.
Also das ist jetzt auch eine Argumentation, die beispielsweise die SPD-Landesvize und Arbeits- und Sozialministerin Katharina Schenk vertritt. Die sagt nämlich, Glaubwürdigkeit schafft man nur, wenn man nachweisbare Erfolge hat. Das stimmt natürlich, aber dann muss man eben innerhalb der Regierung, wenn man Projekte umsetzt, das natürlich auch in der Art tun, dass die Menschen die SPD wählen, sagen, ja genau, das bringt mir auch was. Also ich sag mal ein aktuelles Beispiel, Energiepreise sind extrem hoch. Müsste die SPD natürlich sich in irgendeiner Art und Weise durchsetzen und sagen, ja, da müssen wir was machen. Wir müssen die Menschen entlasten, also signifikant entlasten. Natürlich auch die Unternehmen, die dann dadurch in der Lage sind, auch Arbeitsplätze zu halten oder neu zu schaffen. Das sind eben alles Reformen, die sind also stark belastend für die Menschen und sind wichtig, dass sie umgesetzt werden. Oder eben das Preisniveau ist viel zu hoch, ne? Lebensmittelpreise, was auch immer, ne? Tankstellenpreise, also Spritpreise. Da hat beispielsweise die Bundesregierung ja schon versucht, etwas zu unternehmen und ist damit bislang zumindest kläglich gescheitert, weil auch wenn man jetzt nur noch einmal am Tag die Spritpreise erhöhen darf, hat es noch keine Besserung gegeben.
Noch keine signifikante Besserung. Es ist ja auch so, dass, schauen wir Energiepolitik an, schauen wir uns die Spritpreise an, dass es in den letzten Jahren immer nach oben gegangen ist, auch mit einer SPD-geführten Regierung. Und wie du so gut sagst, naja, wo ist der Mehrwert für die Menschen, würde ich also zustimmen. Was sagt denn eigentlich der Landesvorsitzende Georg Mayer zu der ganzen Misere in seiner Partei? Georg Mayer, gleichzeitig auch Innenminister von Thüringen, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja gut, er ist jetzt der Meinung, dass es keine Lösung ist und da ist ja möglicherweise auch was dran, aus der Regierung rauszugehen. Also die SPD darf sich nicht wegducken, aber er sagt auch, die Art und Weise, wie politische Schwerpunkte gesetzt wurden in der Vergangenheit, die war jetzt auch nicht mehr richtig. Man dürfe jetzt nicht mehr, wie hat er das ausgedrückt, glaube ich, Politik nur machen für Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Man muss natürlich auch gerade für die arbeitende Mittelschicht etwas tun und man muss für Investitionen sorgen, die eben dann wieder neue Investitionen nach sich ziehen und damit für einen Aufschwung. Und man kann es ja durchaus so sehen, es stimmt, weil was wäre die Alternative? Die Alternative jetzt beispielsweise in Thüringen oder auch anderswo, wenn die SPD als Koalitionspartner ausgefallen wäre, was wäre dann passiert,
Helena? Wir hätten eine Minderheitenregierung gehabt.
Ja, oder aber es gibt ja immerhin noch eine Regierung rechts von der Mitte, eine Regierungsoption zumindest.
Mit der AfD.
Genau, mit der AfD.
Aber da sagt ja die CDU auch ganz klar, nee, würde sie nicht machen wollen. Und das BSW hier in Thüringen zumindest, und so wie man Frau Wagenknecht jetzt auch hört, auch in anderen Landesverbänden, schließt das auch mit aus. Was ich mir denke, wenn ich Herr Mayer höre oder auch Frau Schenk, dann ist immer die Verlautbarung, es darf kein Weiter so geben, wir müssen jetzt was ändern, wir müssen näher an die Menschen, wir müssen irgendwie für die Arbeitnehmer attraktiv sein als Partei, wir müssen für die Lösung schaffen. Aber so einen richtigen Schwung, so was richtig Neues, was, wo man denkt, okay, die sind nah dran, fehlt. Also es ist, bleibt immer sehr unkonkret und es ändert sich eigentlich nichts.
Es ist wahrscheinlich auch schwer, das Rad neu zu erfinden. Also was ganz Neues. Man muss natürlich, am Ende geht es darum, bleibt nah genug an den Menschen dran, für die die Politik, für die du Politik machen willst. Also sorge wirklich dafür, dass wenn jemand zu dir kommt, ein Problem hat, dass dieses Problem, dass du es ernst nimmst und versuchst es auch wirklich zu lösen und dann eben damit der Masse, die Masse zu entlasten, die Masse der Menschen.
Aber das würde ich jetzt der SPD zugutehalten, dass sie das auch versucht. Was ich glaube, ist, dass ihr nur Menschen fehlen, Köpfe fehlen, charismatische Köpfe, die das auch nach außen tragen. Also was wir sehr oft sehen,
Moment
ist,
Moment mal, du würdest jetzt Georg Meyer nicht als charismatischen Kopf...
Es sei mir
Kopf
wirklich verziehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er einer ist, der die Massen mitnehmen kann. Siehst du es anders?
Bei dem letzten, also jüngsten Wahlergebnis 2024 könnte man darauf kommen, dass das nicht funktioniert hat. Du hast recht.
Ja, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, nicht ganz so unrecht führt man auch in der Bundespartei eine Debatte um die führenden Köpfe, um einen Austausch. Und ich glaube, dass der SPD auch irgendwie jüngere Gesichter vorne ganz gut tun würden.
Also das ist jetzt ein unterschwelliges Plädoyer für Katharina Schenk, die ihren Hut in den Ring werfen sollte?
Würde ich so gar nicht sagen. Katharina Schenk ist ja zugleich noch Sozialministerin. Und das würde wahrscheinlich der Partei nicht gut tun, wenn dann eine Ministerin gleichzeitig den Parteivorsitz übernehmen würde, den Landesvorsitz.
Ja gut, Meyer ist ja auch Minister.
Ja,
also
und
du meinst, man sollte das trennen?
Ich denke, man sollte es trennen,
ja. Okay, ja gut, dann sollte Frau Schenk einfach auf ihr Ministeramt verzichten und sich auf die Revitalisierung der Thüringer SPD konzentrieren.
Und das, denke ich, würde Frau Schenk nicht machen wollen.
Okay, ja, wir können Sie das nächste Mal fragen. Und wenn es aber ein Weiter-so gibt, dann besteht eine konkrete Gefahr, die Matthias Heil auch formuliert hat. Siehst du das ähnlich? Er sagte nämlich, wenn wir das noch weiter treiben, könnte es passieren, dass wir in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik keine Sozialdemokratie mehr in einem Landtag haben.
Na, wir sehen das doch an den Zahlen und an den Umfragen, die wir zurzeit haben. Wo steht da die SPD? Bei 6-7%. Also die Möglichkeit, dass die SPD abfällt auf die unter 5%-Hürde, ist zumindest gegeben. Also ja, ich sehe die Problematik auch. Vielleicht ist das so ein Weckruf, den es mal bräuchte, ohne dass ich jetzt möchte, dass die SPD dort rausfällt. Ich denke schon, dass es eine lange Tradition ist. Und es würde was verloren gehen in der Parteienlandschaft, wenn sie nicht mehr im Landtag wäre. Aber vielleicht ist dann die Not mal so groß, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich was ändern und das nicht nur dabei belassen, irgendwie über, es kann kein Weiter-so geben, zu debattieren.
Okay, dann belassen wir es aber an dieser Stelle dabei. Und Weckruf ist vielleicht ein gutes Stichwort. Eine Partei, die ja im Thüringer Landtag zumindest jetzt schon nicht mehr vertreten ist, sind die Liberalen. Und dort hat unser Kollege Fabian Klaus jetzt jüngst unter dem Artikel "Genug! Ausrufezeichen, Thüringer Liberaler klagt gegen Merz Megaschuldenfonds" etwas aufgeschrieben. Das war auch sehr interessant.
Dazu würde ich dir jetzt ganz gerne und unvorbereitet eine Frage stellen wollen. Elmar, weißt du denn, wie der Vorsitzende der FDP Thüringen heißt?
Verrat es mir.
Thorsten Klöppel ist das nämlich.
Wir haben uns vor einigen Monaten sogar mit ihm unterhalten.
Wir hatten uns mal mit ihm unterhalten. Wir haben ihn kennengelernt. Er war zu Besuch hier in der Redaktion. Wir hatten ein Hintergrundgespräch mit ihm geführt. Mein Eindruck von diesem Hintergrundgespräch war, dass er doch ein wenig vielleicht überfordert ist in der neuen Rolle, dass er da noch reinwachsen muss und dass er nicht, zumindest jetzt auf den ersten Anschein, nicht derjenige ist, der die FDP aus diesem Allseits-Tief holen kann, in der sie ja steckt. Was war dein Eindruck?
Ja, weil ich mir seinen Namen so gut gemerkt habe, könnte das eventuell sein, dass du recht hast? Es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich einfach ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Aber auf jeden Fall ist es natürlich eine Mammutaufgabe. Man muss sagen, es gab ja, wenn man so will, in Thüringen einen, ja, schon so eine Art Übervater, der alles überstrahlt hat. Das war Thomas Kemmerich, der sehr, sehr lange die FDP in Thüringen geführt hat. Und der ist weg. Also es war zum Schluss ja auch alles andere als erfolgreich.
Er ist jetzt nicht nur weg, er hat sich einem neuen Team angeschlossen.
Das stimmt.
Weißt du noch, wie das
heißt? Team Aufbruch, oder?
Fast, das ist Team Freiheit.
Ja, das ist so.
Zusammen mit Frauke Petri.
Sagen, Team Wagenknecht, aber nee, das war ja Team Petri. Ne?
Team Petri
war,
ist war das,
Frau
genau.
Petri nicht auch schon mal
die Pflaumen
gemeinsam mit Frau, nein, man weiß es nicht.
Nee. Das nicht, genau. Thomas Kemmerich ist jetzt beim Team Freiheit, das ist eine Parteienpartei, also eine Partei, die keine Partei sein möchte. Er hat das mit einem großen Bromborium quasi, hat er da verkündet, dass er aus der FDP austreten möchte. Und von ihm hört man, würde ich sagen, jetzt nicht mehr allzu viel, es sei denn, man schaut sich auf sein Instagram-Profil um. Und da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, da teilt er noch ein bisschen aus. Aber noch mal kurz zurück zum Artikel, über den es ja eigentlich gehen sollte. Und zwar Thüringer Liberale klagen gegen Merz Megaschulden vor. Es ist so ein kleines hier bin ich Zeichen der Thüringer, der Liberalen und der FDP, dass die noch sagen, okay, wir sind ja auch noch da und wir müssen jetzt mal was machen und was können sie besser als sich zu beschweren? Und das machen sie auch jetzt, indem sie gegen das 500 Milliarden Sondervermögen quasi geklagt haben oder Klage eingereicht haben. Wie aussichtsvoll das sein wird, bleibt, würde ich mal sagen, abzuwarten. Das sagen wir Journalisten immer, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Mit dabei war, unter denjenigen, die geklagt haben, war auch Tim Wagner. Er ist einer von den Köpfen in der Thüringer FDP, die oft mitgewirkt haben, die so im Hintergrund immer eher waren und die sich jetzt alle quasi einen neuen Job suchen mussten, nachdem die FDP aus dem Landtag geflogen ist. Und genau wie die SPD will auch die FDP wieder mehr Stimmen bekommen und hat sich deswegen überlegt, wen setzen wir denn an unsere Führungsspitze?
Genau, weil einer der prominenten Namen, die auch jetzt gegen dieses Megaschuldenpaket klagen, ist Wolfgang Kubicki. Und der hat sich jetzt, sag ich mal, schon ganz gut im Rentenalter, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, dazu entschieden oder, so wie er es darstellt, ja auch so ein bisschen überreden lassen, jetzt nochmal die letzte große Hoffnung der FDP zu werden. Was hältst du davon?
Ja, ich finde, es ist ein Trauerspiel. Ich glaube, das zeigt einmal mehr, wie sehr die FDP am Boden ist. Wenn die letzte Hoffnung auf einen Urgestein der FDP beruht, der quasi mit
ein Schlachtruss, wie er selbst von sich sagt,
Sprüchen auf sich aufmerksam gemacht hat, der immer wieder irgendwie, weiß ich nicht, über Frauen auch so ein bisschen suffisant geredet hat, dann kann man das doch schon mal hinterfragen, ob das dann wirklich noch eine Partei ist, die wählenswert ist. Wenn da nichts Besseres einfällt, als Wolfgang Kubicki nach vorne zu holen.
So, wer würde dir einfallen? Thomas Kemmerich.
Thomas Kemmerich ist doch jetzt im Ballteam Freiheit.
Ja, stimmt, aber der könnte ja zurückkommen.
Ich glaube nicht, dass er zurückkommt.
Nein, aber welche Alternative hat die FDP? Wer fällt dir denn sonst noch ein?
Denkst du, in der FDP gibt es keine?
Wie heißt denn der aktuelle Vorsitzende der Bundes-FDP übrigens? Der heißt Christian Dürr. Auf jeden Fall ist es schon interessant, dass man irgendwie mittlerweile von der FDP sich schon keinen Markennamen mehr merken kann. Ne? Also Christian Lindner war eben so eine Marke, oder?
Ja.
Und auch andere Vorsitzende.
Guido Westerwelle.
Natürlich. Ja. ohne dass er jemals Vorsitzender war. Natürlich Hans-Dietrich Genscher.
Rössler.
Ja, zum Beispiel.
War auch eine Marke.
Mhm, ja.
Ja. Ich glaube, es gäbe bestimmt auch andere Personen in der FDP. Ich glaube nicht, dass die Partei keine klugen Köpfe hat.
Frauen vor, oder? Was würdest du sagen? Also ja. Frauen, jüngere Frauen, also Generationswechsel an der Spitze? Oder sagst du, das hat eigentlich mit dem Alter, weil du hast ja so ein bisschen auf das Alter abgehoben, ne? Also alter weißer Mann, der Macho-Sprüche macht.
Ja, das hast du jetzt so plakativ hier dargestellt.
Ist das nicht so?
Ja, das ist im Subtext so mitgeschwungen, würde ich sagen.
Ja, das ist schon so, oder? Also was wäre denn Frau Strack-Zimmermann aus deiner Sicht besser geeignet?
Ich weiß nicht, ob man nicht mal wirklich jemand Neues, Frisches und Unverbrauchtes nehmen sollte.
Hm. Ja. Ja, vielleicht.
Muss ja kein 30-Jähriger sein, könnte ja auch.
Ja, also ich könnte mir natürlich durchaus den Thüringer FDP-Chef Klöppel in dieser Position vorstellen. Was gibt's denn da zu lachen? Jung, bekannt, muss ich noch ein bisschen bekannter machen, eventuell. Ehrgeizig.
Wer es auf jeden Fall nicht wird, und darauf habe ich angespielt, ist Kemmerich, der nämlich noch gegen seine Partei austritt. Wie sagt man? Gegen seine Partei austritt.
Nachtritt, glaube ich. Ne?
Genau.
Ausgetreten ist er ja schon.
ganz schön zu sehen auf seinem Instagram-Kanal, in dem er immer wieder Videos hochlädt. Indem er sagt, naja, die FDP ist tot. Kürzlich hat er auch in der Berliner Zeitung einen Gastbeitrag eingereicht, in dem er gesagt hat, warum die FDP tot ist und was alles so schlimm ist und so weiter und so fort. Und ich finde, das gehört sich irgendwie nicht so richtig. Wenn man ausgetreten ist, jemanden oder eine Partei, die am Boden liegt, dann noch zu sagen, ja, schau mal, wie schlecht du bist. Ist irgendwie nicht so ein richtig gutes.
Ja, das ist eine Stilfrage, ne? Auf jeden Fall.
Muss man mit dazu sagen, dass Herr Kemmerich auch mit der Bundespartei gehadert hat, lange Zeit. Oder die Bundespartei mit ihm.
Die Bundespartei mit ihm, man darf ja nicht vergessen, Thomas Kemmerich, der kurzzeitigste Ministerpräsident Thürings ever. Damals, wer hat ihn als einer der wenigen sofort unterstützt?
Lindner?
Ja, der anfangs auch. Aber wer eigentlich durchgehend gesagt hat, ja, Moment, das ist doch eigentlich eine gute Sache, war Wolfgang Kubicki. Ja, aber ich merke schon, wir werden also an dieser Stelle zumindest weder die SPD noch die FDP retten. Schauen wir auf ein anderes Thema deshalb, also auf ein ja durchaus auch ernstes. Es geht um den Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Und da spielt sich im Vorfeld schon bereits nichts Schönes ab.
Du ja, und zwar hat der Stiftungsdirektor Jens Christian Wagner vor einer zunehmenden Instrumentalisierung und Verfälschung von Geschichte gewarnt. Immer öfter müsse sich die Gedenkstätte dagegen wehren, dass eine Erinnerungskultur eine Bühne wird für politische Auseinandersetzung und auch als Selbstdarstellungsversuche missbraucht wird. Finde ich schon sehr bemerkenswert, dass das jetzt wieder hochkommt, wieder aufkommt. Nicht zuletzt auch hat die politische Gruppierung Kyphias Buchenwald für besonders heftige Auseinandersetzung quasi oder
nennen wir sie einfach Palästinensertücher
Debatten gesorgt. Das ist eine Gruppierung von linksextremistischen und pro-palästinensischen Aktivisten, die sich aufregen darüber, dass eine Aktivistin vor einiger Zeit quasi nicht mit einem Palästinensertuch in die Gedenkstätte betreten konnte und seitdem dagegen Wind machen, quasi gegen diese Regelung. Und warum das jetzt wieder auf die Bühne gekommen ist, ist, weil du hast es angesprochen, kommende Woche ist der 81. Jahrestag der Befreiung und dort haben die Kufayas Buchenwald angekündigt, eine Protestaktion starten zu wollen. Und die Stadt Weimar hat aber gesagt, nee, wir können zwar protestieren, aber nicht genau dort, sondern eben außerhalb in der Stadt. Und die Gruppierung will das aber so nicht richtig akzeptieren und hat jetzt gesagt, naja, dagegen werden wir uns wehren und wir wollen aber doch direkt vor der Gedenkstätte demonstrieren wollen.
Also ich sehe das jetzt genauso, also aus meiner Sicht ist es eine, also ich sehe es genauso wie die Gedenkstättenleitung, würde ich jetzt mal sagen, und auch die Stadt, das ist eine reine Provokation. Man kann an anderer Stelle demonstrieren, man kann auch auf das schwierige Thema Israel, Palästina einen Blick werfen, man kann da geteilter Meinung sein, also es ist ist ein weites Feld, und es ist aber mit Sicherheit nicht der richtige Ort, so etwas zu instrumentalisieren, so eine Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Konzentrationslagers, wo so vielen Menschen, vor allen Dingen Juden, ganz großes Leid angetan wurde, die ermordet wurden dort. Also dort dann den Fokus auf Palästinenser legen zu wollen, ist vollkommen falsch. Aus meiner Sicht.
Die Gedenkstätte hat jetzt eigentlich einen sehr, sehr klugen Kniff gemacht, würde ich sagen. Und zwar hat sie als einer der Hauptredner Hafe Kerkeling eingeladen, der quasi zum 81. Jahrestag reden soll. Und so ist natürlich der Hauptaugenmerk auf die Rede von Kerkeling gelenkt und nicht auf die Demonstration der Gruppierung.
Genau, Kerkelings Vater war wohl Katholik und Kommunist und hat Buchenwald überlebt. Und das stimmt schon, dass jetzt durch die Prominenz von Hape Kerkeling der Fokus einfach auf etwas anderes gelenkt wird. Das finde ich auch in Ordnung und das finde ich sogar eine sehr gute Lösung, wie sie es gemacht haben.
So, Emma, dann hast du uns, glaube ich, noch ein Thema mitgebracht, was wir im Schnelldurchlauf abbreiten werden.
Ja, Thüringen hat sich heute oder nimmt sich seit einiger Zeit der Besteuerung von Influencern an. Und heute hat dazu die zuständige Finanzministerin noch ein paar Worte verloren und hat eben erzählt, wie es darum bestellt ist, was die Taskforce, die man ins Leben gerufen hat, jetzt gerade
heute, du musst sagen,
macht.
Wir nehmen am Dienstag auf. Das war heute in der RMK-Regierungsmeeting.
Genau, ja, das haben wir gerade am Anfang aber schon kurz gesagt, aber wir machen es jetzt nochmal. Stimmt, ne? Also es war heute in der Regierungsmedienkonferenz am Dienstag. Und es geht einfach darum, dass natürlich im Internet von Influencern, die jetzt beispielsweise Produktwerbung machen, Beauty-Tipps geben, Reisetipps auch, viel Geld umgesetzt werden kann. Und oftmals, entweder durch Unwissen oder durch Fahrlässigkeit, diese Einnahmen oder die Umsätze nicht versteuert werden. Und Wolf sagt zu Recht, also die Finanzministerin, Katja Wolf sagt zu Recht, ja, wir wollen aufklären und informieren. Es geht jetzt gar nicht darum, den Menschen zu unterstellen, dass sie Steuern hinterziehen wollen, aber manchmal sind sie Unwissenheit schützt vor Strafe und auch nicht vor Besteuerung, Gott sei Dank, sind sie so jung, dass sie es manchmal vielleicht gar nicht wissen.
Problem ist nämlich, dass Influencer und Influencerinnen ja oft quasi Werbeartikel zugeschickt bekommen und wenn die einen bestimmten Geldbetrag von, ich glaube, 10 Euro überschreiten, dann müssen diese Werbegeschenke auch geltlich versteuert werden.
Genau. Und in anderen Bundesländern hat man gesehen, dass das also wirklich sehr, sehr große Umsätze sind oder sein können, die da erzielt werden. Heute war davon die Rede, heute hat der zuständige Staatssekretär Julian Vornhab das nochmal kurz beziffert. Also in großen Bundesländern redet man da von Influencer-Umsätzen in einer Größenordnung von 500 Millionen bis zu einer Milliarde. So weit ist es natürlich in Thüringen nicht. In Thüringen sind offensichtlich den Finanzämtern bekannt gut 500 Influencer und Influencerinnen. Also 516 hieß es heute. Und es geht, man geht davon aus, dass der Bereich, bei dem Steuern zu erheben wird, sich in Thüringen, also nach Schätzung, weil man weiß es bislang nicht, sich um einen siebenstelligen Bereich handelt. Also irgendwas im Bereich zwischen 1 und 9 Millionen.
Schon auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall etwas, auf das man gucken sollte. Ja. So, wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen uns an, wie viel Geld wird denn da in Wahrheit wirklich dann innerhalb dieses Jahres dann vielleicht, am Ende des Jahres, eingeholt von den Influencern.
Du wirst uns berichten und über die Influencer aufklären. Ich bin mir sehr sicher.
Genau, kommen wir jetzt zu den Tops, beziehungsweise zum Top und Flop der Woche. Ja, Elena, wer ist denn, fangen wir mal mit dem Flop an. Wer ist aus deiner Sicht der Flop der Woche?
Aus meiner Sicht, oder ich hätte gesagt, Thomas Kammerich ist für mich Flop der Woche, einfach weil er auch in den vergangenen Tagen und wiederholt in den vergangenen Wochen immer wieder auf seine alte Partei eingetreten ist, weil er immer wieder öffentlich gemacht hat, wie schlecht es um die FDP steht. Und ich finde, das gehört sich nicht, das muss nicht sein. Und für mich deswegen in dieser Woche Thürings Flop der Woche. Und der Top bringt uns Elmar mit.
Ja, wir haben uns vorhin auf den Top der Woche geeinigt und haben gesagt, das ist für uns Jens Christian Wagner, der Stiftungsdirektor von den Gedenkstätten der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora, weil er eben sich wirklich für eine wehrhafte Gedenkstättenkultur einsetzt. Und alles, was wir vorhin besprochen haben, rund um den Jahrestag eben zur Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers in Buchenwald. Und weil er auch noch eine gute Idee hatte, wie man eben zu einer einigermaßen vielleicht versöhnlichen Lösung kommen kann, beziehungsweise wie man einfach den Fokus auf etwas richten kann, was dann auch der Gedenkstätte und diesem besonderen Tag würdig ist.
Das soll's von uns heute gewesen sein. Hab noch eine schöne Restwoche.
Elena, danke dir.
Danke, Elmar.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.